SWR 2 Kultur aktuell, der Podcast.
Die eigene Stimme ist das wichtigste Werkzeug eines Sängers, einer Sängerin. Sie ist so individuell wie ein Fingerabdruck und sie macht den eigenen Musikstil unverwechselbar. Was ist aber, wenn eine KI, eine künstliche Intelligenz, die Stimme von Sängern und Sängerinnen kopiert, ohne deren Erlaubnis? Wie hier zum Beispiel ein Rap-Song mit der Stimme von Drake, erstellt von einer KI. Der kanadische Rapper Drake singt hier, er war aber nicht im Studio. Der anonyme Produzent Ghostwriter 997 hat den Song mit Hilfe einer KI erstellt, die auch die Stimme von Drake imitiert hat. Der Song war neben vielen weiteren Drake-Fake-Songs auf YouTube zu hören. Mittlerweile sind einige davon gelöscht. Wie aber geht man als Künstler mit sowas um? Darf eine KI mit hunderttausenden Songs gefüttert werden, damit sie lernt, wie sie Songs, Stile und Stimmen imitiert? Mit diesen Fragen beschäftigt sich gerade auch intensiv die GEMA, die die Nutzungsrechte von Musikstücken verwaltet. Dr. Tobias Holzmüller leitet die Rechtsabteilung bei der GEMA. Herr Holzmüller, bei diesem KI-Song, den wir eben gehört haben, wer ist da der Urheber? Der Produzent? Die KI? Oder am Ende sogar Drake, obwohl er gar nichts damit zu tun hatte?
Ja, das ist eine der ganz spannenden Fragen, die die Urheberrechtler in der ganzen Welt eigentlich gerade beschäftigt. Also grundsätzlich ist es so, egal wo, ist vom Urheberrecht eigentlich nur eine menschliche kreative Schöpfung geschützt. Das heißt, eine Maschine kann kein Urheberrecht erwerben. Bedeutet also, wenn ein Werk, wie jetzt in Ihrem Beispiel der Popsong, zu 100% von der Maschine geschaffen wird oder von der künstlichen Intelligenz, dann ist dieser Song auch nicht geschützt. Es entsteht kein Urheberrecht am Song und dementsprechend kann der Song dann auch ohne die Zustimmung dessen, der die Maschine bedient hat oder dessen, der die Maschine gebaut hat, weiterverbreitet werden. Nun ist es natürlich so, dass der Schaffensprozess, in dem so ein Werk entsteht, oft ein bisschen komplexer ist, als das oft dargestellt wird. Das heißt, die Situation ist häufig die, Komponist, eine Komponistin bedient sich einer KI oder eines KI-basierten Tools, um einen Song zu schaffen, hat aber dabei selber kreative Entscheidungen getroffen. Füttert die Maschine mit bestimmten Anweisungen, wählt bestimmte Sounds aus, wählt bestimmte Instrumente aus, geht in so eine Art Trial-and-Error-Verfahren vor und sagt, das gefällt mir nicht, das schmeiße ich weg, das lasse ich nochmal machen. Und in diesem Zusammenspiel zwischen KI und Mensch entsteht dann ein Song. Und da ist es so, dass wenn der Schaffensanteil des Autoren oder der Autorin, die vor der KI sitzt, hoch genug ist, dass wir dann doch davon ausgehen können, dass diese Person ein Urheberrecht erwirbt und dieser Song dann auch wieder geschützt ist. Das heißt, es wird im Einzelfall doch sehr stark darauf ankommen, wie sich Mensch und Maschine, sagen wir mal, die kreative Arbeit aufgeteilt haben.
Und könnte man dann diesen Song auch bei der GEMA anmelden?
Also, wenn der Song von einem Menschen geschaffen wurde, soweit das Urheberrecht dann auch besteht, dann kann man diesen Song ohne jede Probleme auch bei der GEMA anmelden und die GEMA würde ihn auch auswerten. So ähnlich wie wenn Sie sich eines Synthesizers bedienen oder anderer Software, die es ja auch schon gibt, die Ihnen im Studio hilft, bestimmte Sounds zu generieren. Also sobald die KI quasi in die Rolle des Instruments oder in die Rolle des Musikproduzenten rutscht, aber die Kompositionsleistung beim Menschen liegt, dann werten wir diesen Song ohne Probleme aus und natürlich kann man ihn auch bei uns anmelden und registrieren.
Und was ist aber mit dem Material, das die KI verwendet, um überhaupt etwas produzieren zu können? Es ist ja so, dass die KI gefüttert werden muss mit Sprachsamples, mit Melodien und so weiter. Was ist mit diesem Material? Ist das Ergebnis dann nicht auch ein Plagiat?
Das ist die zweite spannende Frage, die die Urheberrechtler bei der Musik-KI gerade beschäftigt. Grundsätzlich haben sie vollkommen recht. Die KI alleine kann nichts, sondern die KI ist nur so gut wie die Daten, mit denen sie gefüttert wurde. Und zum Beispiel Google hat ja dieses Paper veröffentlicht über ihr Music LM, wo sie gesagt haben, unsere KI wurde mit 280.000 Stunden Musik gefüttert. Wenn Sie das übersetzen, sind es vielleicht 5 Millionen Popsongs. Also da ist schon ein ganz erhebliches Musikrepertoire dahinter, das die Maschine genutzt hat, um zu lernen. Da ist erstmal die Frage, darf die KI sowas? Darf die KI oder der Hersteller der KI diese Musik einfach nutzen, um die eigene Maschine zu füttern und dann vielleicht mit dem Produkt Geld verdienen? Weil in gewisser Weise wertet man ja dadurch die kreative Leistung von vielen Menschen aus, die diese Songs geschrieben haben, die dafür eigentlich auch Geld möchten. Und jetzt kommt jemand, trainiert die Maschine, die dann eigene Songs schreibt, die dann meistenfalls vielleicht noch mit den Songs konkurrieren, die damals von den Menschen geschrieben wurden. Das heißt, die erste juristische Frage ist, darf man die Musik, die beispielsweise auf YouTube oder Spotify ja vorhanden ist, auch legal vorhanden ist, darf man die einfach so nutzen, um eine KI zu trainieren. Da gibt es im Moment in den USA interessante Rechtsfälle dazu. In England läuft einer, eigentlich eher aus dem Bilderbereich. Und auch im Musikbereich wird diese Frage natürlich zu klären sein.
Aber sie ist noch nicht geklärt.
Das ist noch nicht restlos geklärt. In Europa gibt es sowas, eine sogenannte Schrankenbestimmung im Urheberrecht. Der sagt, man darf urheberrechtlich geschützte Werke benutzen, wenn damit Text and Data Mining gemacht wird, wenn also quasi das Datengerüst aus diesen Informationen herausgezogen wird. Und das wäre die zweite Voraussetzung, wenn die Urheber nicht widersprochen haben dieser Nutzung. Und was die GEMA im Moment tut, ist, dass sie für ihre 70.000 Mitglieder dieser Nutzung pauschal widerspricht und sagt, wir möchten eigentlich gefragt werden, wenn die Musik, die von der GEMA wahrgenommen wird, zum Training von AIs eingesetzt wird. Und perspektivisch wollen wir natürlich dafür auch eine Vergütung bekommen, damit die Leute mit ihrem kreativen Schaffen, die AI trainiert wird, dann daran auch mitverdienen können. Das ist der erste Schritt. Jetzt kommt der zweite Schritt. Was ist denn, wenn das Produkt, das die AI ausspuckt, gar kein ganz neues Werk ist, sondern Elemente dieser alten Songs enthält? Dann wären wir der von Ihnen gestellten Frage richtigerweise beim Plagiat, also bei einer unerlaubten Verwendung von Songs oder Teilen von Songs, die so schon vorexistiert haben. In der idealen Welt passiert sowas nicht, weil die KI für sich in Anspruch nimmt, immer etwas Neues zu schaffen und nur einen Stil oder ein Genre oder einen Sound zu kopieren, der als solcher nicht geschützt wird. In dem Moment, wo es aber mehr als solches ist, wo ganze Melodiesequenzen übernommen werden, wo ganze Takte, Harmoniefolgen etc. übernommen werden, da sind wir dann schon relativ schnell im Bereich des Plagiats und da ist die Situation relativ klar. Wenn die Maschine Dinge benutzt, die sie von Menschen übernimmt, ohne die Erlaubnis dafür zu haben, dann haben wir es hier mit einer Urheberrechtsverletzung zu tun. Interessanterweise ist es ja so, dass wahrscheinlich das stärkste Tool am Markt, was Musik generieren kann, ist das Music LM Tool, das Google, glaube ich, letztes Jahr vorgestellt hat und dann dieses Jahr, Anfang des Jahres, in einem Paper lange beschrieben hat. Was sie aber nicht gemacht haben, ist das Tool zu veröffentlichen. Also es gibt dieses nicht so wie ChatGPT einfach im Internet verfügbar. Und der Grund dafür ist in der Google-Rechtsabteilung zu suchen, dass die gesagt haben, naja, offenbar ist dieses Tool zwar gut, aber es stiehlt eben auch. Es stiehlt bei den Werken, mit denen es gefüttert wurde und übernimmt ganze Takte und Harmoniesequenzen. Und da ist uns das Risiko einer Urheberrechtsverletzung zu hoch und deswegen veröffentlichen wir dieses Tool im Moment nicht.
Mhm. Ah, super spannend. Was ist denn mit der Stimme eines Sängers, einer Sängerin? Ich finde, so eine Stimme eines Sängers, einer Sängerin, das ist was total Persönliches, fast wie so ein Fingerabdruck. Kann ich mich da als Künstlerin dagegen wehren, wenn jemand mithilfe einer KI meine Stimme imitiert oder sogar kopiert und dann für einen Song verwendet? Oder muss ich damit leben?
Nein, das muss man nicht dulden. Es ist natürlich so, dass das Urheberrecht ist hier nicht die richtige Adresse, weil urheberrechtlich geschützt sind eben nur mal geistig kreative Schöpfungen. Die Stimme als solche ist nicht geschützt, sondern nur der konkrete Song. Aber dennoch können natürlich andere Rechtsmaterien greifen, wie hier das allgemeine Persönlichkeitsrecht, wenn man, wie Sie richtig sagen, die Stimme als sehr persönliches Element der eigenen Ausdrucksfähigkeit benutzt, um damit Neues zu schaffen, dann ist man hier schon im Bereich des allgemeinen Persönlichkeitsrechts. Und auch da sind Unterlassungsansprüche, möglicherweise sogar Schadensersatzansprüche denkbar. Und natürlich ist es so, dass wenn ein sehr erfolgreicher Künstler oder eine Künstlerin mit einer sehr, sehr bekannten und auch unverwechselbaren Stimme, sagen wir mal, Werke geschaffen hat, Tonaufnahmen geschaffen hat, von denen die Person dann auch lebt, dann ist es naheliegend, dass die Person sich zur Wehr setzen wird, wenn jemand anders in so einer Art Trittbrettfahrerlogik diese Stimme benutzt, um andere Songs populär und berühmt zu machen und damit ja auch irgendwie Aufmerksamkeit zu generieren, die im Internet ja auch immer irgendwie mit Erträgen einhergeht.
Die Musikerin Grimes hat angekündigt, dass sie kostenfrei Sprachsamples von sich selbst zur Verfügung stellen möchte, damit KIs damit gefüttert werden und ihre Stimme lernen. Und sie hat auch gesagt, sie hätte auch nichts dagegen, wenn man eben diese ihre Stimme verwendet für Songs. Aber sollte man damit einen Hit landen, der nach ihr, nach Grimes klingt, dann darf man und kann man auch, soll man damit Geld verdienen dürfen, aber nur, wenn Grimes mit 50% am Erlös beteiligt wird, also auch selber davon profitiert. Also man kann ohne Strafe ihre Stimme verwenden, aber sie möchte am Erlös beteiligt werden. Ist das eine gute Idee? Klingt die erstmal irgendwie, also sehr praktisch gedacht?
Also die Grimes hat natürlich schon immer, sagen wir mal, neue innovative Wege begangen, was neue Verwertungsformen in der Musik angeht. Ob sie damit immer für sich selber die richtige Entscheidung getroffen hat, mag ich nicht bewerten. Wenn jeder oder jede diesen Weg gingen, dann hätten wir es natürlich mit einer anderen Welt zu tun. Dann wäre Musik nichts Persönliches mehr, sondern wäre im Prinzip so eine Art Franchise-Modell, wo ich sage, ich kann meine Stimme, ich kann meine Identität als Künstler, als Künstlerin auch irgendwie an andere verleihen und weiter lizenzieren. Ich finde die Vorstellung etwas gruselig und ich weiß, dass viele unserer Mitglieder, und die GEMA spricht ja nicht für sich, sondern für ihre 70.000 Mitglieder, also Menschen, die davon leben, Musik zu machen, die finden diese Vorstellung auch eher gruselig in der Mehrzahl, weil wir natürlich immer noch mit etwas sehr, sehr Persönlichem zu tun haben und für Musikerinnen und Musiker auch die Möglichkeit zu sagen, bis hierher gehe ich und in den Bereich möchte ich eigentlich nicht gehen, was sehr, sehr wichtig ist.
Sie haben es erwähnt, 70.000 Künstler, Künstlerinnen, auf die passt die GEMA auf, sage ich jetzt mal ganz vereinfacht. Was kann ich denn als Künstlerin tun? Vielleicht, wir haben jetzt ja schon sehr viele so einzelne Aspekte, ganz speziell, aber vielleicht nochmal so zusammengefasst. Was kann ich als Künstlerin, die eben ja unter dem Dach der GEMA sitzt, dagegen tun, wenn meine Songs von einer KI, von KI-Technologie verwendet werden?
Also wenn Sie wissen, dass Songs von der KI verwendet werden oder dass die KI Songs ausspuckt, die sehr nach ihren eigenen klingen, dann können sie sich direkt an die GEMA wenden und wir versuchen dann der Sache nachzugehen und wenn es wirklich so ist, dann würden wir auch Ansprüche geltend machen. Wir erklären auch, da müssen sie gar nichts dafür tun, im Prinzip für unsere ganzen Mitglieder im Moment pauschal diesen Widerspruch, um zu verhindern, dass noch mehr dieser Songs jetzt ausgelesen und ausgewertet werden. Hauptproblem allerdings ist, dass man in vielen Fällen gar nicht weiß, welche Songs genommen wurden, um die KI zu füttern. Man kann nicht einfach so im Wege eines Reverse Engineering rausfinden, was gefüttert wurde. Das heißt, wir versuchen gerade auch politisch zu erreichen, dass es eine Verpflichtung der KI-Anbieter gibt, offenzulegen, welche Werke man benutzt hat, um die KI zu füttern. Und da sind wir natürlich auch dankbar für die Unterstützung unserer Mitglieder bei diesem Kampf, dass wir sagen, KI wird kommen, KI wird immer auch im Bereich des kreativen Schaffens einen festen Platz einnehmen, aber wir brauchen klare Regeln, damit klar ist, dass hier nicht unerlaubt auf den geistigen Früchten neue Maschinen geschaffen werden, die dann möglicherweise auch von ihren Plätzen verdrängen.
Tobias Holzmüller, der Leiter der Rechtsabteilung der GEMA. Es ist also noch nicht endgültig klar, wie die Musikindustrie mit den neuen Möglichkeiten und Risiken von KI, von künstlicher Intelligenz umgeht. Herr Holzmüller, vielen Dank für Ihre Einschätzungen.
Sehr gerne, ich danke Ihnen auch fürs Gespräch.
Und auch die neue Folge unseres SWR2 Kulturpodcasts, Was geht, was bleibt, beschäftigt sich nochmal intensiver mit diesem Thema. So viele Drake-Fakes, wie verändert KI die Musik, heißt die Folge. Wir sprechen mit einem Musikproduzenten und wir haben unseren eigenen KI-Song produziert. Die Folge kann man in der ARD-Audiothek hören und überall, wo es Podcasts gibt.
SWR2 Kultur aktuell. Überall, wo es Podcasts gibt.